ARD. Radio 3. Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum gefährlichen Gedanken. Ich fürchte, meine Katze Hazel würde sagen, dass ich ihr auf die Nerven gehe, dass ich sie nicht auf den Arm nehmen soll, und zwar im Wortsinn. Und ich möge mir bitte nicht erst Kaffee machen, bevor ich ihr am Morgen Futter gebe. Bisher ist es so, dass sie mir womöglich zuhört, wenn ich vor mich hinrede. Es könnte aber auch sein, dass das für sie ungefähr so wertvoll ist, als wenn Wind im Busch raschelt. In regelmäßigen Abständen lese ich in der Zeitung, dass ich das alles bald wissen werde. KI, künstliche Intelligenz, soll eine Verständigung mit Tieren möglich machen, wurde mir erst kürzlich versprochen. Mirjam Knörnschild ist Professorin für evolutionäre Ethologie an der Humboldt-Universität Berlin und am Museum für Naturkunde in Berlin. Und unser gefährlicher Gedanke lautet heute: Wir wollen nicht wissen, was Tiere über uns reden.
Wir machen technisch natürlich Fortschritte, zweifelsohne. Ne? Wir haben bessere Aufnahmemethoden, bessere Aufnahmegeräte, viel, viel bessere Analysemöglichkeiten, gerade durch so KI-gestützte Verfahren. Ich persönlich bin da vielleicht pessimistisch, aber ich sehe die Bereitschaft, den Tieren zuzuhören, nicht wirklich.
Frau Professor Knörnschild, jetzt sind Ihr Forschungsobjekt Fledermäuse, ne, oft schon gewesen. Da wir in den Medien sind und wir in den Medien übertreiben, könnte man sagen, Sie haben die Sprache der Fledermäuse enträtselt.
Ja, das würde ich total gerne von mir sagen, aber es stimmt leider nicht ganz.
Stimmt richtig
nicht.
Nee,
leider nicht. Es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Fledermausarten, über 1400. Und die sind doch erstaunlich unterschiedlich. Und ich würde denken, dass ich bei so ein paar Fledermausarten, die ich schon sehr, sehr lange untersuche, nah dran bin, zu verstehen, was sie sagen. Aber bei den anderen nicht.
Das heißt, trotzdem, dann könnte man zumindest, also wenn wir beim Übertreiben sind, könnte man sagen, Mirjam Knörnschild hat die Sprache einzelner Fledermäuse entziffert, dekodiert, dechiffriert.
So weit, wie das eben möglich ist. Also so weit, wie wir ein anderes Lebewesen in so einer ganz anderen Umwelt überhaupt verstehen können.
Jetzt ist die Frage, wenn ich Ihnen jetzt anbieten würde, Sie können Ihre Sprache behalten oder aber Sie tauschen Ihre Sprache ein gegen einen Sinn, den Fledermäuse haben, wir aber nicht, nämlich den Magnetsinn. Wie würden Sie sich entscheiden? Hätten Sie lieber einen Magnetsinn, als dass Sie reden können?
Definitiv nicht. Ich würde viel lieber reden können. Also ich würde total gerne auch zusätzlich Echoortung machen können, aber das mache ich ja auch mit meiner Sprache.
Erklären Sie mal, was Magnetsinn ist. Das ist der Hintergrund meines Angebots. Was ist der Magnetsinn? Also weil ich habe das nur gelesen, dachte mir, Fledermaus haben einen Magnetsinn, damit kann ich erstmal prahlen, aber ich weiß nicht genau, was es ist.
Ich kann Ihnen das ehrlich gesagt auch nicht genau sagen. Das ist relativ weit von dem weg, womit ich mich beschäftige. Also im Prinzip geht es darum, dass Fledermäuse, zumindest einige Arten, das Erdmagnetfeld wahrnehmen können und sich daran auch dann orientieren können bei ihren langen Wanderungen. Aber wie das im Detail funktioniert, das ist nach wie vor Gegenstand von Forschung und noch nicht geklärt. Zumindest soweit ich informiert bin.
Und das heißt, wir beide nehmen das Magnetfeld der Erde nicht wahr?
Also ich glaube nicht, aber auch da kann ich Ihnen...
Wow.
Kann ich Ihnen nicht sagen.
Ich hatte sehr gehofft, dass ich Sie in einen Zustand bringen kann, an dem Sie überfragt sind, weil Sie arbeiten
Minute zwei des Gesprächs, Sie haben es geschafft.
Sie arbeiten interdisziplinär. Sie sind Biologin eigentlich. Ethologie, auch das, ich muss es ehrlicherweise zugeben, womöglich ist das ein Kreuzworträtselbegriff, aber ich wusste nicht, dass es die Verhaltenslehre der Tiere wie der Menschen tatsächlich sein kann, je nachdem, welche Disziplin man sich aussucht. Und naja, wie wir jetzt schon gesagt haben, bei Ihnen, wenn man enträtseln will, wie Fledermäuse miteinander kommunizieren, muss man auch Spezialist sein, Spezialistin in Ihrem Fall, für Akustik. Wie sind Sie da vorgegangen, um rauszufinden, wie haben die Kontakt miteinander?
Da geht man eigentlich meistens auf dieselbe Art vor. Also man versucht, die Fledermausart, mit der man gerne arbeiten möchte, an sich zu gewöhnen, sodass die keine Angst mehr vor einem hat. Wir arbeiten in der Regel mit Tieren im Freiland, also nicht mit Tieren in Gefangenschaft. Das hat den Grund, dass im Freiland viel mehr Verhalten beobachtbar ist, das für die Tiere relevant ist. Da ist Prädationsdruck, das heißt, da müssen die vielleicht mal Artgenossen vor einem Räuber warnen. Sexuelle Selektion ist da am Werk, das heißt, da wird um Paarungspartner geworben oder da wird ein Territorium verteidigt. Das sind alles Dinge, die wir in Gefangenschaft schwerer beobachten können, weil die Tiere oft nicht ihr ganzes Verhaltensrepertoire zeigen. Deswegen arbeiten wir also im Freiland. Das heißt, wir gewöhnen die Tiere erstmal an unsere Gegenwart, sodass die keine Angst mehr haben, wenn wir in ihrer Nähe sind.
Wie macht man das, wenn man als Normalmensch Kontakt mit Fledermäusen hat, lernt man die als total scheu kennen? Es wirkt immer so, als seien sie in höchster Panik, gerade dann, wenn sie in Wohnungen reinfliegen oder sowas. Aber wie machen Sie das, dass die sich an Sie gewöhnen?
Man geht immer gerade so weit auf sie zu, bis sie anfangen, sich unwohl zu fühlen. Das kann man an ihrer Körpersprache in der Regel, dass sie eben unruhig werden, gut sehen und dann geht man wieder einen Schritt zurück und wartet, bis sie sich beruhigt haben. Und so nähert man sich über Tage hinweg dem an. Und weil Sie gerade gesagt haben, Sie erleben Fledermäuse häufig als so ganz panisch. Wahrscheinlich gerade, wenn Sie in der Stadt leben, sind Sie umgeben von sehr gut habituierten Fledermäusen, die Sie einfach gar nicht mehr wahrnehmen, weil die Fledermäuse sich denken, ja, das sind diese komischen Zweibeiner, die laufen da unten vorbei und da muss ich mich überhaupt gar nicht mehr drüber aufregen. Und diesen Zustand wollen wir eigentlich auch haben bei unseren Tieren. Also wir wollen nicht, dass die auf uns reagieren. Wir wollen, dass die uns so ein bisschen wie belebte Umwelt betrachten. So komische Affen, die eben ab und zu kommen und dann da hochgucken und dann wieder weggehen.
Und dann?
Wenn wir das dann soweit haben, dann versuchen wir die Tiere möglichst alle in einer Gruppe, die wir untersuchen wollen, einmal zu fangen. Das machen wir dann ein bisschen weiter weg von ihrem Tagesquartier, damit die uns nicht und ihr Quartier nicht mit so einer stressigen Situation wie dem Gefangenwerden in Verbindung bringen. Und wir fangen die mit so ganz feinen Netzen, die relativ schlecht orten können. Also irgendwann orten sie die natürlich auch, aber dann ist es meistens zu spät zum Bremsen und dann verheddern die sich in diesen Netzen, müssen sich vorstellen wie so ganz feine Schmetterlingsnetze. Und dann bestimmen wir das Geschlecht der Tiere, wir vermessen die und wir geben denen jeden einen Farbring an ihren Unterarm. Und damit können wir dann verschiedene Individuen auf die Entfernung erkennen. Was wir in der Regel auch machen, ist, dass wir eine Gewebeprobe entnehmen, so ein Stückchen Flughaut. Damit können wir dann DNA-Analysen machen und können zum Beispiel rausfinden, wie alt die Tiere sind, wer mit wem verwandt ist, wie die Populationsstruktur ist, solche Sachen. Und wir nehmen in der Regel, wenn wir die Tiere dann freilassen, auch eine sogenannte Stimmprobe. Die Tiere haben ja auch individuell verschiedene Stimmen, so wie wir auch. Und damit haben wir dann eigentlich das gesamte Rüstzeug, um die Tiere den Rest ihres Lebens in Frieden zu lassen und sie einfach nur noch zu beobachten.
Wenn Sie jetzt sagen, man nimmt eine Stimmprobe, wie funktioniert das denn? Also wie bringen Sie die Fledermaus dazu, dass sie ein Geräusch macht?
Also häufig machen die schon mal Geräusche, wenn wir sie anfassen, das finden die nämlich doof, dann schimpfen die uns an. Also das ist so ein ganz feines Gemeckere, das nehmen wir schon mal gerne auf. Aber wenn die Fledermaus dann wieder in die Freiheit starten darf und losfliegt, dann echoortet die. Und auch in den Echoortungssignalen, die werden ja auch wie die anderen Kommunikationssignale über den Kehlkopf produziert und dann durch den vokalen Trakt, durch so den Mund- und Halsbereich eben gefiltert. Auch da ist dann eine individuelle Signatur, so nennen wir das, also eine individuell verschiedene Stimme vorhanden. Und davon nehmen wir dann eine Probe und dann kann uns ein Computer später helfen, wenn viele Fledermäuse gleichzeitig reden, sozusagen rauszufinden, wer ist.
Jetzt habe ich tatsächlich schon mal mitbekommen, dass eine meiner Katzen bedauerlicherweise, man muss sogar sagen, zu meinem Entsetzen eine Fledermaus gefangen hat. Okay. Und wo ich dachte, wie geht das? Habe ich der Fledermaus auch durchaus Vorwürfe gemacht? Wie geht das? Ich dachte ihr habt Radar. Also das war mein Vorwurf an die Fledermaus. Wie kann das sein, dass das trotzdem der Katze gelingt, obwohl die Fledermaus eigentlich nach meiner bisherigen Vorstellung viel weiter vorher weiß, da ist etwas, das ist nicht gut, das ist womöglich ein Feind.
Also die Katze hat sich wahrscheinlich auch nicht von vorne an die Fledermaus angeschlichen, sondern von hinten oder von oben. Gerade wenn Fledermäuse an menschlichen Behausungen irgendwie ihre Quartiere haben, kann es häufiger sein, dass Katzen wissen, wo die Ausflugsöffnungen sind und dann setzen die sich da einfach hin und hauen eben so lange mit ihrer Pfote in die Luft, bis sie dann doch mal eine Fledermaus erwischen. Sie müssen sich dieses Radar so vorstellen wie einen Taschenlampenstrahl und der ist super präzise und super genau, aber natürlich nur in die Richtung, wo das Licht hinleuchtet sozusagen, also in dem Fall, wo die Schallkeule hinfällt. Das heißt, wenn sich ein Feind von hinten oder von hinten oben sozusagen am schlimmsten nähert, ist eine Fledermaus relativ machtlos.
Ah, das ist dann der Grund. Jetzt können wir da tatsächlich auch mal reinhören, was Ihr Ergebnis ist. Sie müssten vielleicht noch dazu sagen, Professor Knörnschild, das haben Sie jetzt für uns hörbar gemacht, das, was wir jetzt hören. Dürfte ich Sie bei einer solchen Exkursion begleiten, würde ich nicht dieses Geräusch hören von den Fledermäusen.
Richtig. Also Fledermäuse kommunizieren fast überwiegend im Ultraschallbereich, das heißt über 20 Kilohertz. Wir Menschen, wenn wir jung sind und gute Ohren haben und auch später, wenn wir nicht so viel auf lauten Konzerten waren, können bis 20 Kilohertz hören. Das lässt im Alter dann so ein bisschen nach. Und alles darüber bezeichnet man als Ultraschall. Und so unsere menschliche Sprache, die ist in der Regel so zwischen 2 und 5 Kilohertz angesiedelt, also im wirklich deutlich tieferen Bereich. Und Fledermäuse sind nicht nur viel hochfrequenter als wir. Sie sind auch viel schneller. Also sie haben eine viel schnellere zeitliche Auflösung in ihrem Gehör und auch in ihrem Gehirn. Das heißt, wir zeitverlangsamen die Fledermauskommunikation nicht nur, damit wir sie mit bloßem Ohr hören können, sondern damit wir auch die Nuancen, die Melodien wahrnehmen können. Dafür wären unsere Ohren ansonsten nämlich zu langsam. Und jetzt ist die spannende Frage, wie doll soll man das verlangsamen? Weil wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sich das für eine Fledermaus anhören würde mit den Sinnen, die eine Fledermaus hat. Ich kann Fledermausgesang so verlangsamen, dass es klingt wie ein Wal. Oder ich kann so wenig verlangsamen, dass es klingt wie ein Insekt. Ich habe mich da für so einen Mittelweg entschlossen und dann klingen die wie Vögel. Und das ist, finde ich, sehr passend, weil viele Fledermausarten tatsächlich auch singen. Aus genau demselben Grund, wie unsere Singvögel singen. Und das klingt sehr schön, wenn man es hörbar macht.
Jetzt hören wir uns also an den Gesang eines Männchens, der Rauhautfledermaus. Und Sie erklären uns dann gleich, was es damit auf sich hat. Ja, das ist tatsächlich nicht auseinanderzuhalten vom Vogel. Das könnte ich jetzt als ornithologisch völlig unbewanderter Mensch nicht sagen, dass das tatsächlich kein Vogel ist. Und da wir vorhin prahlerisch eingestiegen sind, Sie haben es dekodiert. Wozu dient dieses Geräusch der Rauhautfledermaus, das wir jetzt gehört haben?
Mhm. Also Fledermausgesang im Allgemeinen, auch der von der Rauhautfledermaus, dient in der Regel zwei Zwecken. Zum einen möchte da ein Männchen sagen, dass ein bestimmtes Revier oder ein Territorium ihm gehört. Und zum anderen möchte dieses Männchen damit paarungsbereite Weibchen anlocken. Und bei den Rauhautfledermäusen verhält sich das so, da sind die Geschlechter während des Sommers normalerweise voneinander getrennt. Also die Weibchen sind in sogenannten Wochenstuben, bringen dort ihre Jungtiere zur Welt und ziehen die dort auch groß. Und dann so im Herbst, also tatsächlich jetzt so um diese Zeit, Mitte, Ende August bis Anfang September, lösen sich diese Wochenstubenverbände auf und die Weibchen beginnen sich auf dem Weg in ihre Winterquartiere zu machen. Jetzt ist die Rauhautfledermaus eine Art, die vergleichsweise weit zieht. Also es ist eine kleine Fledermaus, wiegt nur wenige Gramm, passt nicht ganz in eine Streichholzschachtel, aber fast. Also es ist wirklich ein kleines Tier und kann mehrere tausend Kilometer weit ziehen zwischen Sommerquartier und Winterquartier. Und auf den Zugrouten der Weibchen positionieren sich jetzt also diese paarungsbereiten Männchen, etablieren sogenannte Paarungsquartiere. Das ist vielleicht eine verlassene Spechthöhle an so einem Baum oder irgendein anderer Hohlraum. In der Regel an einem Baum, kann aber auch ein künstlicher Nistkasten sein. Und dann sitzen die da im Eingangsbereich von ihrem Paarungsquartier und singen oder sie umkreisen den Baum, wo dieses Quartier drin ist zum Beispiel, und singen im Flug und versuchen so eben Weibchen anzulocken. Und damit zeigen sie zum einen, dass sie fit sind, dass sie das geschafft haben, so ein Territorium zu haben. Aber in dem Gesang steckt noch viel mehr. Da steckt individuelle Information drin, da steckt der Motivationsgehalt des Sängers drin. Also verschiedene Gesangsparameter ändern sich, je nachdem wie motiviert das Tier ist. Die Gesangsrate zum Beispiel ändert sich, also wie viel von diesen Silben pro Minute dann produziert werden und natürlich auch, wo dieses Tier geboren ist, also der regionale Hintergrund sozusagen. Und das sind alles Informationen, von denen wir glauben, dass die Weibchen sie nutzen.
Aber ich wollte sagen, die Weibchen verwerten die dann und wie das, was Sie jetzt gerade erklärt haben, was Ihnen da an Interpretationshorizont zur Verfügung stellt, das kommt alles aus der Beobachtung.
Das kommt alles aus der Beobachtung, richtig. Ja, bis vor wenigen Jahren hat man sich auf so klassische Auswertverfahren verlassen. Mittlerweile nimmt man häufig sogenannte Self-Supervised Systems, die ja KI-basiert einfach große Datenmengen für einen versuchen zu analysieren und danach Mustern suchen.
Jetzt ist es ja offenbar so, wenn das Männchen in der Lage sein soll oder will, diese ganzen Informationen, wie Sie es gerade gesagt haben, durch den Gesang weiterzugeben und wenn das Weibchen in der Lage sein soll, diese ganzen Daten und Informationen auszuwerten, dann müssen die das ja auch lernen. Lässt sich das auch beobachten, wie jüngeren Fledermäusen, also Jungtieren beigebracht wird, wie man miteinander spricht?
Bei manchen Fledermausarten schon. Also Sie haben total recht. Man würde davon ausgehen, dass wenn so ein Kommunikationssystem komplex genug ist, dass da irgendeine gelernte Komponente mit dabei sein sollte. Bei den heimischen Arten ist das durchaus möglich, also den in Deutschland heimischen Arten. Da ist es aber schwer zu beobachten, weil die Jungtiere in der Regel, wenn sie aufwachsen, nicht unbedingt Kontakt mit Männchen haben, die eben zum Beispiel singen, weil diese Geschlechtertrennung bei unseren Arten häufig der Fall ist. Das heißt, es kann sein, dass die Fledermäuse, wenn die das hier lernen, erst als junge Erwachsene lernen. Und da sind dann häufig große Distanzen zwischen ursprünglicher Beobachtungskolonie und wo das Tier dann vielleicht lernt. Das heißt, es ist sehr schwierig, das nachzuverfolgen. In den Tropen hingegen, wo ich persönlich viel arbeite, ist es häufig so, dass Tiere überhaupt gar nicht migrieren, also überhaupt gar nicht von einem Ort zum anderen ziehen, weil sie keinen Winterschlaf halten und die klimatischen Verhältnisse so stabil sind das ganze Jahr über, dass soziale Gruppen einfach immer zusammenbleiben können.
Und jetzt haben wir noch eine sogenannte Bubble-Sequenz eines Jungtiers, der großen Sackflügelfledermaus. Da können wir uns mal anhören, dass auch das mussten Sie hörbar machen, weil wären wir beiden jetzt in der Nähe dieser Kolonie, würden wir es wie hören nochmal?
Wir würden es hören, aber nur so als relativ feines Gezirpe. Der Gesang, den wir vorhin gehört haben von der Rauhautfledermaus, der war 10-fach verlangsamt, also die Frequenz war um den Faktor 10 reduziert und das Ganze war 10-mal länger als ursprünglich und was wir jetzt hören, ist nur 2-fach verlangsamt. Also das heißt, das wäre jetzt nicht komplett außer unserem Hörbereich.
es ist tatsächlich wie sich Vogelgeräusche anhören. Jetzt könnten Leute aber sagen, ja, aber bitteschön, Frau Knöchel, wir sind ja umgeben von ganz anderen Tieren. Also Fledermäuse, schön und gut, sehr, sehr komplex. Wir haben es vorhin gesagt mit dem Magnetsim, der ist noch gar nicht zu Ende erforscht und so weiter. Das häufigste Haustier, das Deutsche haben, ist die Katze. Und danach folgt, ich glaube, es sind 2 Millionen weniger, folgt der Hund. Und beim Hund hat man ja zum Beispiel das Gefühl, da kommen ja ohne Ende, da sind ja ohne Ende Geräusche da. Der Hund knurrt, der Hund bellt womöglich sogar unterschiedlich. Warum ist es jetzt für Sie erstmal interessanter gewesen oder wichtiger gewesen, die Fledermäuse zu analysieren?
Also mich persönlich haben Fledermäuse immer mehr interessiert, weil sie so ein bisschen am Rand sind von allem. Also sie nehmen halt die Welt so ganz anders wahr als wir. Das fand ich persönlich erstmal spannender als ein domestiziertes Tier, das unsere unmittelbare Lebensrealität doch viel mehr teilt, als das eine Fledermaus machen würde. Aber natürlich ist Kommunikation von unseren Haus- und Nutztieren auch unglaublich spannend und natürlich auch sehr relevant, wenn es darum geht, die Tiere besser zu behandeln.
Die Fledermaus selber, die Geräusche, die wir gerade gehört haben, kann der Hund eigentlich, der andere oder Katzen auch, die enorm Hörkapazitäten haben, viel besser hören als wir, könnten die das, nehmen die das anders, hören die das anders? Ist das wahrscheinlich?
Die sollten das hören, ja. Also Hunde und Katzen hören definitiv in den Ultraschallbereich mit rein. Das kommt sicherlich auch dann auf die verschiedenen Rassen an, wie gut die in welchem Frequenzbereich noch hören. Aber ja, die sollten Fledermäuse hören. Was ich vielleicht noch sagen kann, ist ein weiterer Grund, warum mich Fledermäuse sehr begeistern, außer der Tatsache, dass sie so anders sind als viele andere Tiere von ihrer sensorischen Realität, von ihrer Umwelt, ist. Dadurch, dass die Echoortung machen, sind die an sich eigentlich schon so Meister ihres eigenen Sprachapparats, ne? Also die brauchen, um vernünftig Echoortung zu machen, brauchen die eine ganz präzise Kontrolle auf der einen Seite über die Lautproduktion, wie laut, wie lang, in welcher Tonhöhe wird da ein Signal abgegeben, und sie müssen das Ganze im Gehirn auch gut dekodieren können. Und wenn das in einer Tierart ohnehin schon da ist, nur für Orientierung, für Navigation, für Nahrungssuche, dann kann man eben auch erwarten, dass dieser Kommunikationskanal dann auch anderweitig genutzt wird. Und das tun Fledermäuse eben sehr, sehr stark. Sie sind unglaublich vokal, nennen wir das. Also sie sind sehr geschwätzig, erzählen sich viel, sie sind häufig sehr, sehr sozial. Das ist natürlich auch wichtig, weil Tiere, die mehr miteinander Zeit verbringen, tauschen sich auch häufiger aus. Und Fledermäuse sind dafür, dass sie so kleine Säugetiere sind, sehr, sehr langlebig. Also es gibt eine heimische Art, die wird im Freiland wohlgemerkt, über 40 Jahre alt. Und diese Kombination aus Meister der Sprache, langlebig und hochsozial ist einfach eine spannende Mischung. Gerade wenn man sich für so Zusammenhänge zwischen sozialer Komplexität und vokaler Komplexität interessiert.
Da weisen Sie ja schon die Richtung für unseren gefährlichen Gedanken. Wir wollen nicht wissen, was Tiere über uns reden, weil Sie das jetzt gerade so gesagt haben, Frau Professor Knöchel. Die tauschen sich untereinander viel aus. Das heißt, man könnte zumindest der Hypothese anhängen, dass Tiere sich zum Zeitvertreib oder aus Spaß an der Freude miteinander austauschen, dass das nicht alles immer funktionsgebunden ist.
Davon würde ich stark ausgehen, ja. Ob sie sich tatsächlich über Dritte austauschen, ist eine super spannende Frage, die überhaupt nicht einfach zu beantworten ist. Tatsächlich, das wissen wir noch nicht. Aber man kommt immer mehr weg von dem Gedanken, dass Tiere mit ihren Lautäußerungen nur ganz stumpf irgendwie reflexgebunden oder instinktgebunden Emotionen und so affective states nennt man das irgendwie ausdrücken und das auch gar nicht ausdrücken können, wenn sie nicht wollen. Davon kommt man immer mehr weg. Das ist tatsächlich bei den allerwenigsten Tieren so.
Weil die Funktionen, die einzelnen Funktionen, die Lauterzeugung bei Tieren hat, die ist uns ja bewusst. Also dass Hunde beispielsweise knurren und bellen, um Leute, um einen möglichen Gegner einzuschüchtern, also um sich selbst Sicherheit zu verschaffen. Das ist klar, dass Katzen schnurren aus den unterschiedlichsten Gründen. Einer davon ist logischerweise auch das Wohlgefühl. Aber wobei gerade das Schnurren ist ja ein unwillkürlicher Akt. Das ist ja nicht so ausgesucht, als wenn ich zu Ihnen sage, wie schön, dass Sie bei uns zu Besuch sind, Frau Professor Knöchel. So ist es ja nicht. Schnurren ist unwillkürlich. Da das im Raum hängt, können wir irgendwann die Tiere verstehen, können wir uns im besten aller Fälle oder im womöglich besten aller Fälle sogar mit denen unterhalten. Wie weit ist das denn jetzt nach Ihrer Einschätzung, wenn Sie jetzt schon so weit sind, dass Sie sagen können, ja, bei den Fledermäusen habe ich beobachtet, die schwätzen.
Wissen Sie, das ist schwierig. Also wir machen technisch natürlich Fortschritte, zweifelsohne. Ne? Wir haben bessere Aufnahmemethoden, bessere Aufnahmegeräte, viel, viel bessere Analysemöglichkeiten, gerade durch so KI-gestützte Verfahren. Ich persönlich bin da vielleicht pessimistisch, aber ich sehe die Bereitschaft, den Tieren zuzuhören, nicht wirklich im selben Maße gesteigert, wie unsere technischen Möglichkeiten das erlauben würden.
Wie meinen Sie das?
Naja, wir hören ja schon anderen Menschen so unglaublich wenig zu. Und man hat das Gefühl, so in letzter Zeit immer weniger. Und mit denen teilen wir ja ganz klar eine Sprache, häufig auch eine Kultur. Wir sind dieselbe Art und ich habe Schwierigkeiten, da sehr hoffnungsfroh zu sein, dass man, selbst wenn man mit Tieren sprechen könnte, dass es viele Leute wahrnehmen würden oder es dann tatsächlich im großen Stil auch für eine Verbesserung von tierischen Lebensbedingungen sorgt. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, und sich jetzt zum Beispiel Nutztierhaltung anguckt oder Versuchstierhaltung. Wir wissen ja bereits, was schiefläuft, ne? Und wir wissen auch, was Stresslaute sind bei Tieren. Da brauchen wir nicht noch einen fancy KI-Übersetzer. Nee, wir wissen, wann Tiere Schmerz haben oder Angst oder traurig sind oder so sensorisch depriviert, dass, also Langeweile kann ja auch eine Form von Folter sein. Das wissen wir eigentlich alles. Aber der individuelle und oder politische Wille, danach zu handeln, der fehlt. Und
obwohl, das wäre die Meta-Ebene, mhm, über der erstmal simplen Erkenntnis, wenn der Hund da auf seiner Decke ist und die Deutschen geben im Jahr 5 Milliarden Euro aus, mhm, für das Wohlergehen ihrer Haustiere. Das ist beinahe, teilt sich das nur auf Katzen und Hunde, auf da, mhm, ist noch ein bisschen Vögel, ein bisschen Nagetiere mit dabei, aber es ist eine enorme Summe Geld, mhm, weil es ist ein Zehntel des Verteidigungshaushalts. Also da möchten Leute ja einfach gerne wissen, geht es dem Hund jetzt so gut, wie es scheint, mhm, oder doch nicht? Also, mhm, es gibt häufig, bei Katzenhalter werden häufig gewarnt, dass ihren Tieren langweilig sein könnte, mhm, insbesondere wenn sie keine Freigänger sind. Halten Sie das denn für wahrscheinlich, dass KI, auf welchem Weg auch immer, uns dazu ertüchtigt oder uns, wenn wir es hören wollten, dass der Hund sagt, mir ist langweilig?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das wäre möglich. Und ich denke, gerade private Tierhalter, die, wie Sie sagen, enorme Summen und ja auch viel Liebe und Zeit und Mühe in ihre Tiere stecken, die würden natürlich auch die Bereitschaft haben, da sicherlich hinzuhören. Das auf jeden Fall. Ich glaube, man kann da auch jetzt ja schon ganz viel machen über Körpersprache, über einfach die Lautäußerungen, die Tiere jetzt schon von sich geben, die man einfach nur mit bloßem Ohr hört.
Das ist interessant, das hatte ich schon gelesen in Sachen, in Interviews, die Sie schon gegeben haben, Frau Knöchel, dass Sie sagen, da geschieht ja schon eine ganze Menge Kommunikation, mhm, mit meinem Hund. Aber was ist der Teil von Kommunikation, der schon stattfindet, außer dass ich dem Hund sage, er möge bitte aufhören, das Tischbein zu zerkauen?
Naja, also wenn man selber ein Sprachkommando gibt und ein Tier das versteht, das ist ja, also wir sind das so sehr gewohnt bei unseren domestizierten Tieren, dass man sich gar nicht wirklich zu Bewusstsein macht, wie abgefahren das eigentlich ist. Ne? Also weil man sagt ein Wort in unserer Sprache und ein Tier hat in der Regel durch Konditionierung gelernt, wie es sich verhalten soll, wenn dieses Wort gesagt wird und dass das, wenn es sich richtig verhält, dann in der Regel mit was Positivem einhergeht. Ja, also ein klassischer Fall von Konditionierung. Und gerade unsere Nutztiere sind da drin ja sehr, sehr gut. Die sind ja auch über viele, viele Jahre so selektiv gezüchtet und ausgewählt worden, dass die besonders Kooperativen, die besonders hohe Bereitschaft haben, diesen komischen Zweibeinern, die nicht der eigenen Art angehören, eben zuzuhören und zu versuchen zu erraten, was die wohl von ihnen wollen können, die sind ja einfach dann auch weiter vermehrt worden. Also das heißt, da hat man bei den domestizierten Tieren natürlich ein riesengroßes Potenzial, auf jeden Fall.
Wenn wir es jetzt mal innerhalb der Art besprechen, was wird denn wohl der eine Hund dem anderen Hund sagen?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, es ist auch eigentlich erstmal die wichtigere Frage. Also ich denke, bevor man klären kann, ob wir Menschen mit Tieren sprechen können und wenn ja, worüber und wie, sollte man gut verstehen, was Tiere zueinander sagen, weil das ja auch ihre Lebensrealität dann widerspiegelt. Und nur da, wo sich Lebensrealitäten von Lebewesen treffen, glaube ich, kann man sich auch unterhalten. Also ich persönlich würde mich wahnsinnig gern mal mit einem Oktopus unterhalten. Ich befürchte aber nicht, dass wir überhaupt ich habe keine 8 Arme, die ich unabhängig voneinander ansteuern kann und ich lebe nicht im Wasser und ich kommuniziere nicht, indem ich die Farbe meiner Haut ändere. Also ich glaube, wir hätten
unglaublich wenig... Und Sie sind nicht in der Gefahr, in einem Nudelgericht zu enden.
Ich hoffe doch stark. Ja. Also wir haben unglaublich wenig gemeinsam, ne? Das meine ich damit. Und zu einem Hund, da teilt man vielleicht zumindest einen gemeinsamen Alltag, aber trotzdem, wir riechen nicht so gut wie die Tiere. Ne? Und unser erster Sinn als Mensch wird immer der visuelle sein, also in der Regel, wenn man sehen kann, wird es der visuelle Sinn sein und dann wird die Akustik kommen und erst viel, viel später der Geruch. Das ist bei Hunden natürlich komplett anders. Wenn ein Hund in ein Zimmer kommt oder mit einem Artgenossen interagiert, der riecht ja quasi auch in die Vergangenheit. Also der kann ja auch Dinge sozusagen riechen, die überhaupt nicht mehr da sind, die aber vorhin passiert sind. Also es muss eine völlig andere Lebensrealität sein. Und ich glaube, damit man versteht, wie Hunde zum Beispiel miteinander kommunizieren, muss man schon mal weggehen, dass man nur einen Kommunikationskanal nimmt. Also wir reden jetzt viel über die Akustik und die ist natürlich auch vergleichsweise einfach für uns. Die kann man aufnehmen und kann man das auswerten, kann man das analysieren. Körpersprache ist für uns auch toll zum Auswerten, weil wir halt sehr visuell orientierte Tiere sind, wir Menschen. Aber Geruch wird es ja schon schwieriger. Und wenn dann so Signale auch in Kombination gegeben werden, ne? Wenn eine bestimmte Körperhaltung verbunden mit einem bestimmten Geruch das eine bedeutet und mit einem anderen Geruch das andere, dann wird schon sehr schwierig, ne? Und da braucht man, glaube ich, einfach große Datensätze, viel Geduld, nach wie vor auch menschliche Beobachter oder Beobachterinnen, die das Ganze einordnen. Also da kann man, glaube ich, noch nicht rein auf KI setzen.
Und ich muss mich ja nie mit künstlicher Intelligenz beschäftigt haben. Ich kann aber trotzdem die ganze Zeit durch die Welt gehen und sagen, ja, das wird mit KI alles ganz anders. Ja, ja. Und ihr werdet schon sehen und in Zukunft wird KI dies und das bewirken. Aber welcher Vorteil entsteht Ihnen jetzt dadurch, dass Sie künstliche Intelligenz einsetzen können? Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, als es um die Fledermäuse ging. Welchen Vorteil hat KI für Sie? Welchen nützlichen Vorteil?
Also in Bezug auf jetzt Entschlüsselung von Tierkommunikation sicherlich, dass es einem ermöglicht, größere Datensätze besser handelbar zu machen. Also man spart sich einfach Zeit, wenn man zumindest KI-gestützt so eine Vorauswertung oder eine Vorsortierung treffen lässt. Ansonsten hat man immer nur so punktuell Daten aufgenommen, dann hat man die wieder ausgewertet, dann hat man neue Daten aufgenommen und dazwischen hat man natürlich wahnsinnig viel verpasst. Das ist, wenn man das jetzt KI-gestützt macht, deutlich einfacher. Ein zweiter wichtiger Grund ist, dass wenn man so auf klassische Art und Weise akustische Aufnahmen auswertet, muss man sich überlegen, was man da eigentlich auswerten will. Und da landet man halt sehr schlecht bei akustischen Parametern wie eben Tonhöhe oder Modulationsverlauf oder so, die für uns irgendwie intuitiv Sinn machen, die wir selber gut erfassen können. Und da sind wir wieder bei den verschiedenen sensorischen Realitäten. Da kann es sein, dass wir nach Unterschieden oder Gemeinsamkeiten oder Mustern gucken, die für uns gut greifbar sind. Das kann aber sein, dass die für die Tiere gar keine Rolle spielen. Und einer KI könnte man auch überhaupt gar keine Vorgaben machen und einfach nur sagen, das ist das Signal. Analysier's. Finde Gemeinsamkeiten zu einem anderen Signal oder finde Unterschiede. Das hat den Nachteil, dass man danach nicht weiß, wo die Unterschiede genau liegen. Man kann dann jetzt nicht, wenn man jetzt, egal ob man bei den Hunden oder bei den Fledermäusen bleibt, sagen, okay, der eine Hund und der andere Hund unterscheiden sich im, was weiß ich, der Tonhöhe von ihrem Bellen im zweiten Teil von dem Gebell oder so, sondern man könnte nur sagen, ja, man hat halt einen Unterschied. Also es hat einen Nachteil, dass man nicht mehr genau greifen kann, wo die Unterschiede sind, aber man findet halt Sachen, die man so selber als Mensch nicht gefunden hat. Und der dritte Punkt, wo KI einfach ein gutes Tool ist, also das ist mir ganz wichtig zu betonen, das ist kein Allheilmittel, schon gar nicht ein alleiniges, es ist ein gutes Werkzeug. Genau, und es ist immer nur so gut wie derjenige, der das Werkzeug eben benutzt. KI ist sehr gut drin, Muster zu finden. Ob diese Muster, also Patterns nennen wir es, ob diese Patterns dann Code sind, also ob die was Sinnvolles kodieren, was bedeuten, weil Kommunikation muss ja was, die muss was bedeuten, ansonsten ist es einfach irgendein Geräusch. Das ist dann wiederum aus meiner Sicht die Aufgabe von Menschen, die sich mit diesen Tieren beschäftigen, das rauszufinden.
Jetzt haben wir eine Frage noch ausgespart, das heißt, wir haben viele Fragen ausgespart, die wir dann beim nächsten Mal, Frau Knörnchen, besprechen müssen, aber eine Sache ist doch noch wichtig, weil wir haben jetzt besprochen, das Tier und der Kontakt zu dem Tier, zum Säugetier Mensch, was uns sehr interessiert, wo Sie aber auch gesagt haben, da gibt es im Haushalt sowieso Begegnungen und dass die domestizierten Tiere sind hervorragend an den Menschen angepasst. Wie ist das bei den Arten untereinander? Weil die Missverständnisse, die Tiere miteinander zu haben scheinen, die haben ja teilweise problematische Auswirkungen. Beispielsweise, wenn der Hund sich mit dem Fuchs im Garten beißt, wenn die Katze sich Kämpfe liefert mit dem Waschbär, der nachts kommt, das wäre ja durch ein gutes Gespräch eigentlich zu lösen, ohne dass man sich kloppt.
Absolut, absolut. Das wäre zu lösen. Das ist eine gute Frage, warum die Tiere das nicht lösen. Manchmal können sie es vielleicht tatsächlich nicht lösen, weil ihnen dann die Reflexionsfähigkeit fehlt, dass da offensichtlich, ne, das tatsächlich eine andere Art ist und nicht eine Katze mit unglaublich schlechten Manieren, die auch noch komisch riecht und sich komisch verhält, wenn man jetzt bei dem Katze-Waschbär-Beispiel bleibt. Aber es gibt durchaus natürlich auch Beispiele, wo die Arten aufeinander angewiesen sind oder ihre Signale so ähnlich zueinander sind, dass sie dann doch sich gegenseitig verstehen können. Schönes Beispiel sind Alarmrufe von ganz vielen Vogelarten. Da macht es natürlich unglaublich Sinn, die haben alle quasi denselben Feind, ne? Irgendeine Katze oder irgendein Raubvogel. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man die Alarmrufe der anderen Arten auch verstehen kann. Und sobald es dann einen Vorteil hat, sich gegenseitig zuzuhören und das häufig genug passiert, tut man das dann auch.
Mirjam Knörnschild ist Professorin für evolutionäre Ethologie an der Humboldt-Universität Berlin und am Museum für Naturkunde in Berlin. Wir haben mit ihr besprochen, wir wollen nicht wissen, was Tiere über uns reden, sehen, aber dass es da noch ganz viele Möglichkeiten gibt, weiterzusprechen. Dieser gefährliche Gedanke ist wie andere gefährliche Gedanken natürlich abzuhören, nachzuhören, zu genießen in der ARD-Audiothek. Vielen Dank heute für Ihre Zeit und vor allen Dingen vielen Dank, Frau Professor Knörnschild. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.